Ich hatte gestern gesprochen über die ersten drei Kapitel des Yoga Sutra. Heute wollen wir beginnen mit dem vierten Kapitel. Das vierte Kapitel heißt Kaivalyapada. Und Kaivalya heißt die Befreiung. Und der Satz des Yoga Sutras schließt auch damit. Kaivalyam svarupa pratishta cha chitti shaktir iti. Das heißt, ist Befreiung erreicht, dann ruht die Seele in ihrer wahren Natur, reinem Bewusstsein. Schluss, aus, Ende. Iti. Bei Iti heißt Verschiedenes, aber in dem Fall heißt dann Iti, das ist das Ende. Gut, das Ende ist jetzt kein trauriges Ende, sondern es ist ein großartiges Ende. Die Seele ruht in ihrer wahren Natur im reinen Bewusstsein. Darum geht es letztlich. Gut, das vierte Kapitel ist ein relativ kunterbuntes Kapitel. Es werden auch verschiedenste Dinge beschrieben, die scheinbar unzusammenhängend sind. Bis zum vierten Kapitel ist so, irgendwo ergibt sich ein Vers aus dem nächsten oder ein Vers aus dem vorigen. Man könnte fast erraten, was als nächstes kommen muss. Und wenn man einen Vers liest, könnte man fast erraten, was vorher gewesen sein muss. Das vierte Kapitel beschreibt sehr vieles, was für den spirituellen Weg wichtig ist. Und da springt Patanjali durchaus von einem Thema zum anderen, und das macht das vierte Kapitel auch besonders faszinierend, dass dort eine Vielzahl von Prinzipien angeregt werden und eine Vielzahl auch von spirituell Wichtigem angesprochen wird. Es beginnt gleich im ersten Vers. Siddhis sind entweder angeboren, kommen aus Janma, aus Geburt. Ich nehme jetzt diese Yoga-Sutra, Yoga-Weisheit des Patanjali, wo eben auch eine Wort-für-Wort-Übersetzung drin ist, kommen aus Janma, aus Geburt, aus Aushadhi, Drogen und Kräutern, durch Mantra, durch Tapas, Askese oder durch Samadhi. Menschen können außergewöhnliche Erfahrungen machen. Menschen bekommen außergewöhnliche Fähigkeiten. Menschen können sogenannte Siddhis manifestieren. Also es gibt veränderte Bewusstseinszustände, wie ihr sicherlich kennt. Es gibt in diesen veränderten Bewusstseinszuständen besondere Fähigkeiten. Man kann auf Astralreise gehen, man kann die Aura sehen, man kann etwas spüren, man kann seine eigene Vergangenheit erfahren, man kann in die Zukunft gehen, man kann Kontakt aufnehmen zu Astralwesen, man kann parapsychokinetische Phänomene manifestieren, man kann sagen, was im Raum nebenan ist, man kann Dinge bewegen und so weiter. Jetzt unabhängig davon, ob all das tatsächlich möglich ist, und da gibt es unterschiedliche Aussagen. Zum Beispiel jeder, der irgendwann mal in der Gegenwart eines Meisters war, hat gesehen, es gibt solche Phänomene. Also vom Swami Vishnu kann ich eine ganze Menge dieser Phänomene durchaus, habe ich persönlich mitbekommen, von Wunder, Heilungen. Ich erzähle dort gerne so eine von denen, die ich bei mir gehabt hatte. Als ich irgendwann mal einen Unfall hatte und dabei hatte ich schon, ich nehme das, wo das Knie irgendwo ausgerenkt war, Meniskus, Abriss, Fuchsloch hängen geblieben beim flotten Spaziergang, und danach war das Knie nicht mehr bewegbar, und danach war schon noch eine Operation, und nach der Operation hat dann der Chirurg irgendwo gesagt, ja, es war leider schlimmer, als wir das vorher gesehen hatten, und Sie müssen jetzt damit rechnen, dass Sie Zeit Ihres Lebens Schmerzen haben. und sie werden vermutlich nie mehr kreuzbeinig sitzen können in ihrem Leben, aber die Operationstechniken schreiten voran. Wahrscheinlich in 10 Jahren gibt es auch künstliche Knie und dann geht das wieder. Gut, es war keine sehr freundliche oder optimistische Darstellung und es hat auch tatsächlich wehgetan. Ich habe zwar dann gelernt, Yogastunden mit Krücken zu geben, denn es gab ja niemand anders, der unterrichtet hat, wie man der Krücke an der richtigen Stelle postiert, um in der Kobra den Menschen zu helfen und in der Vorwärtsbeuge. War also durchaus auch interessant. Gut, und dann gab es auch Wochenberichte, die man mit E-Mail geschickt hat. Und das war zu einer Zeit, als das Wort E-Mail noch nicht gab, aber es gab Modem Communication, hieß das damals. Und dann eines Tages, als ich dann so mit Krücken durch die Gegend gehumpelt bin, und es hat wehgetan, ich habe beide auch Schmerzmittel gehabt, habe ich plötzlich gespürt, wie dort von oben so eine Hitze in mich hineingegangen ist und der ganze Körper wurde heiß, das Knie wurde stechend heiß und danach waren die Schmerzen weg und sind dann auch nicht wiedergekommen. Und ab dem nächsten Tag konnte ich auch kreuzbeinig sitzen und wie ihr sehen könnt, konnte ich auch im Lotus sitzen und ich habe kein künstliches Knie. Und dann, als ich dann am nächsten Tag die E-Mails gecheckt hatte, da kam dann die Mail von der Assistentin von Swami Vishnu und die sagte dort, Swamiji hat deinen Bericht gelesen. Eigentlich war der Swami Vishnu gerade im Retreat, also hat eigentlich nichts gelesen, aber da hat er gerade das gelesen, hat deine Nachricht gelesen und hat Om Trayambakam für deine schnelle Heilung gebetet. Und das war dann die Zeit, ich habe dann nochmal nachgehakt, wann war das, und das war genau der Moment, wo mir diese Lichtenergie und diese Wärme durchgegangen ist und das Knie dann heiß geworden wurde und ab da schlagartig die Schmerzen verschwunden waren. Also solche Phänomene erlebt man, wenn man mit einem großen Meister zusammen ist. Es gibt von Swami Shivananda, über Swami Shivananda das Buch Miracles of Swami Shivananda, die man auch auf der Divine Life Society Seiten runterladen kann. Da, haben wir das auf Deutsch übersetzt oder noch nicht? Und dort gibt es jede Menge Menschen, die beschreiben, wie sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Also solche Phänomene gibt es oder ich habe auch anderes erlebt, als wir 1983, ist ja jetzt auch 30 Jahre her, im September ist Swami Vishnu Devananda über die Berliner Mauer geflogen und das war das Global Village Peace Festival. Es war schon ein Wunder, dass man das Flugzeug dorthin schmuggeln konnte, durch die DDR durchgefahren, getarnt als Rasenmäher. Die haben sich das sogar angeschaut, aber haben das einfach durchgelassen. Und dann Wunder, dass man dort angekommen ist, denn der Swami Vishnu hat ja vorher den Flug angekündigt. Er hat gesagt, er wird an dem und dem Tag über die Berliner Mauer fliegen. Und das war eigentlich in Berlin, war das verboten, über die Mauer zu fliegen, also überhaupt zu fliegen. Es gab eigentlich nur eine Strafe für jemanden, der in Berlin fliegt, und das war die Todesstrafe. Es gab dann ja noch Alliiertenrecht, und wer fliegt, der fliegt in die höhere Ebene. Von West-Berlin nach Ost-Berlin. Aber um nach West-Berlin zu kommen, musste man ja durch DDR fahren. Reinfliegen wäre noch etwas komplizierter gewesen. So hat der Swami Vishnu vorher große Pressekonferenzen gehabt. Er wird nach Ost-Berlin gehen und von West-Berlin nach Ost-Berlin fliegen und hat sich dann irgendwo einen Leih-LKW geliehen, dort hinten dran wurde das Flugzeug rein und dann wurde es nach Berlin gefahren. Das war schon ein Wunder, dass man ankam und dann wurde auch das Fernsehen informiert und andere und die haben das dann gleich gefilmt. Gut, das waren einige der Wunder. Gut, kann man noch irgendwo erklären. Und danach gab es dann auch das Swami Vishnu ist dort angekommen in Ost-Berlin und dann wurde dann auch die Polizei gerufen und dann, es gibt dort auch Protokolle dazu. Mir hat gerade vor ein paar Tagen jemand geschrieben, er hätte die alle gesichtet und demnächst wird er da ein umfangreiches Kapitel drüber schreiben in dem Buch Yoga in der DDR. Bin ich mal gespannt, was es da noch gibt, was ich bisher noch nicht kenne und was dort alles in den Stasi-Unterlagen festgehalten wurde und jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Okay, und dann kam er eben zurück und danach gab es den Feuerlauf. Das heißt, da wurden 5 Meter lang wurde Holz abgebrannt und dann gab es glühende Holzkohlen. Und da kann man zwar sagen, Feuerlauf gibt es in verschiedenen Kulturen. Und wenn man dort vorher in Wasser reingeht und dort drüber rennt, ist es vermutlich kein parapsychologisches Phänomen, sondern eine Mutprobe. Aber dort, der Priester hat die glühende Kohle in die Hände genommen und hat die der göttlichen Mutter dargebracht. Dann ist ein Ritual zur Verehrung der göttlichen Mutter. Und das waren schon 30 Sekunden, wo die glühenden Kohlen in den Händen waren. Und dann sind wir über die glühenden Kohlen drüber gegangen, aber ohne vorher über einen weißer Bottich hineinzugehen. Und ich bin auch sehr langsam darüber gegangen, denn ich hatte vorher in der Esotera, das war früher so die Hauptzeitschrift über Esoterik und Spiritualität, hatte ich gelesen, eben da hat irgendjemand angezweifelt, dass Feuerlaufen irgendwas mit Parapsychologie zu tun hatte. Weil man da so schnell rüberrennt und wenn man dort weniger als so und so viel Bruchteile einer Sekunde dort rüber geht, dann gibt es physiologische Erklärungen. Also habe ich mir vorgenommen, ich gehe dort langsam drüber. Und bin dann dort langsam drüber gegangen und die Füße sind ganz gesund geblieben. Obgleich, wenn er jemals mal über eine Holzkohle so ein Stück so langsam drüber geht, auch wenn es klein ist, das habe ich mal ein andermal wiederholt. Dann habe ich mir eine dicke Blase geholt. Das ist nicht ganz nicht so ohne. Gut, aber was war das? Das hat man Pujas vorher gemacht und es wurden Mantras rezitiert und es wurde laute Musik gemacht und das hat das dann dazu befähigt. Ich will dann gleich nochmal drauf eingehen, weil ja Patanjali dort einiges drüber erzählt. Gut, und dann am nächsten Tag gab es dann auch noch die Kavadi-Zeremonie und zwar in einer besonderen Ausprägung, das ist ein Verehrungsritual für Subramanya und dort werden auch, der bereitet sich vor, einige Tage Fasten, einige Wochen intensive spirituelle Praktiken und dann werden bestimmte Mantras gesungen und rezitiert und dann wird dort ein Gestell auf den drauf gesetzt und dann werden 108 Speere in den Rhein gebohrt. Es wird die Zunge rausgenommen und ein kleiner, wie nennt man das, nicht wirklich Speer, aber sowas durch die Zunge und dann ein Messer durch die Stirn und noch eins durch die Wangen von hier bis hier. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, der war direkt vor mir. Also, kannst du doch selbst sagen.
Ja.
Gut, und also der lag vor mir, als das gemacht wurde. Ich war nämlich verantwortlich, um die Materialien für die Pujas und alles zu besorgen. Und dann lag der erst dort, da haben sie diesen Speer durch die Wangen und das andere durch die Zunge, eine durch die Stirn. Und danach ist er aufgestanden, dann wurden 108, also keine Riesenspeere, aber schon so 0,7 cm dicke, wurden dort nicht in die Organe rein, aber unter der Haut so 5 cm rein. Und ab und zu mal sind die wieder rausgefallen. Dann hatten sie schnell am Dhoti ein bisschen die Spitze sauber gemacht für eine gründliche Desinfektion. Und dann wieder rein und danach ist er 2 Stunden durch Berlin getanzt mit bestimmter auch Mantras und Musik. Zum Schluss hat er sich dann wie wild gedreht. Dabei sind alle Speere überall hingeflogen, zum Teil knapp an uns vorbei. Kein Blut ist dabei geflossen und am nächsten Tag waren alle Wunden zu. Da war nichts mehr zu sehen. Das war jetzt aber keiner, der diese Fähigkeit normalerweise hatte. Der hatte irgendwo einen Tag später, wurde er von einer Biene gestochen, hat eine allergische Reaktion bekommen und dann musste man mit ihm, das war ganz paradox, musste man mit ihm zum Arzt gehen, dass der irgendwie, ich glaube, Cortison oder sonst was gegeben hat, dass der wieder, dass der nicht in Probleme kommt. Und diejenigen, die ihn kann, haben gesagt, auch wenn er normale Wunden hat, die können auch, muss man auch irgendein desinfizierendes Mittel drauf machen, sonst infiziert die auch. Gut, was waren das jetzt in diesen Fällen, was die Menschen dazu gebracht hat, zu diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten? Und hier beschreibt es ja Patanjali, es gibt verschiedene Formen von außergewöhnlichen Fähigkeiten. Zunächst mal gibt es die außergewöhnlichen Fähigkeiten durch Geburt. Manche Menschen sind damit geboren und die können das einfach. Ich kannte mal jemanden, der hatte die Fähigkeit, Nägel aus Wänden zu ziehen. Der hat das so berichtet, seine Eltern waren Kunstliebhaber und die hatten auch eine Galerie und die haben öfters Gemälde aufgehängt und manchmal haben die ihm gar nicht gefallen. Und irgendwann hat er gedacht, ich wünschte, der Nagel würde rausgehen und das Bild fällt runter. Und das hat er dann so überlegt, hat sich vorgestellt, wie ist das, wenn der Nagel rausgeht. Und tatsächlich, der Nagel ist raus und das Bild ist runtergefallen. Und das hat er ab da regelmäßig genutzt, damit der für ihn eigenartige Geschmack seiner Eltern, moderne Kunst, das hat ja sehr viele verschiedene Ausprägungen, die nicht jedem liegen müssen. Und da sind die immer runtergefallen, was den Eltern natürlich sehr spanisch war. Sie saßen dort am Küchentisch und der Sohn hatte vorher gesagt, Mami, ich mag das Bild nicht. Und während sie dann am Küchentisch saßen, fiel das dann auch runter. Jedenfalls die Eltern haben dann gelernt, nur die Bilder aufzuhängen, immer zu Hause, was dem Sohn gefallen hat. Gut, und das hat er uns dann auch gezeigt, ich kann mich noch gut erinnern, aber zwar saßen wir draußen und der Swami Vishnu hat gerade, das war der Shanmukh hat gerade den Vortrag gegeben, auch über parapsychologische Phänomene, hat ihn zu Wort kommen lassen und da war dort nebendran so eine Blockhütte, und da war so ein alter Nagel, der da schon sehr lange drin war und da hat ihn gerade angeguckt, der fing an zu vibrieren und ist dann rausgefallen. Das kann kein Trick gewesen sein. Ich kannte dieses Blockhaus schon vorher und hatte schon mal irgendwo diesen Nagel dort gesehen, hatte eigentlich gedacht, den müsste man mal reinhauen oder rausziehen, da kann sich ja jemand dran halten. Und der fiel dort wie mystisch-magisch dort runter. Also das ist durch Geburt. Yogis würden sagen, die haben irgendwas gemacht, um das in einem früheren Leben zu können.
Das muss doch dann andere Fähigkeiten auch.
Also bei ihm. Ja, also er hat irgendwo gesagt, bei ihm, er könnte nur Nägel rausziehen. Es war eine sehr spezielle Fähigkeit. Gut, er hat es dann auch nicht weiter ausgebaut. Denn irgendwo, seine Eltern haben ihm auch gesagt, das soll er nicht weiter ausbauen. Er will ja jetzt kein Zirkus-Mensch werden.
Das ist eine Behinderung.
Ja. Gut, das nächste ist Aushadhi durch Drogen. Also bewusstseinsverändernde Substanzen, wie man das zum Beispiel in vielen schamanistischen Kulturen kennt, wo Menschen sich über Drogen in andere Bewusstseinsebenen hineinversetzen und dann irgendwo Zugang finden können zu Naturwesen, Zugang finden können zu der Seele von anderen und zu Licht- und Heilenergie und so weiter. Dieser Teil ist natürlich der gefährlichste, denn wenn man den missbraucht, kommt man dort in alle möglichen Probleme und mit Hatha-Yoga-Techniken ist der Gebrauch von Drogen überhaupt nicht kompatibel, weshalb auch, wenn wir hier Schamanismus- und Naturspiritualitätsseminare haben, auch in unserer schamanisch-heilen Ausbildung und so weiter, da werden keine Drogen angewendet und es gibt eben die anderen Weisen auch, um zu den gleichen Wirkungen zu kommen. Aber eventuell gibt es sogar unter den Anwesenden einigen, die über Drogenerfahrungen zum spirituellen Weg gekommen sind, wo sie über Einnahme von irgendwelchen Drogen andere Bewusstseinsebenen erreicht haben, bestimmte Dinge erfahren haben, bestimmte Dinge verstanden haben und hoffentlich festgestellt haben, dass das nicht der langfristig gute Weg für spirituelle Entwicklung ist, aber es kann erstmal ein Ansatz sein, um außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. Das nächste ist, dritte Weise ist durch Mantra, durch Klangenergie. Und Mantra ist hier im weiten Sinn zu verstanden. Das können Mantra sein, das kann Trommeln sein, das kann Musik sein. Das kann etwas sein, wo man über diese Weise in andere Bewusstseinsebenen kommt. Auch das wird zum Beispiel in schamanistischen Kulturen dann verwendet, wo Menschen tanzen und lautes Trommeln und lautes Singen und spezielle Klangkraft. Und dann kann man den Normalbewusstseinszustand verlieren und dann in einen anderen Zustand hineingehen. Da sind verschiedenste Dinge und da gibt es natürlich sowohl innere Klarheit wie auch innere Heilung, wie auch Verbundenheit, wie dann auch Zugang zu anderen Leben und so weiter möglich ist. Also über Mantra und Klang. Und jetzt die Dinge, die ich euch dort berichtet hatte, wie über glühende Kohlen gehen und wie diese 108 Speere, das war sicherlich über diese Mantra-Energie. Da war auch so eine Hellseherin dabei, die Marilyn Zweig-Rossner, die auch ein paar Mal, eine Weile regelmäßig nach Europa gegangen ist, auch in der Schweiz regelmäßig bei Parapsychologie-Kongressen dort bestimmte Fähigkeiten demonstriert hat. Und die hat so gesagt, die hat dann bei dem, der das Kavadi gemacht hat, gesehen, wie plötzlich in einem bestimmten Moment des Rituals ist dort eine Lichtenergie in ihn eingegangen. Ab da war dann ein besonderes Strahlen in ihm und dort wusste sie, der ist jetzt beschützt. Die ganze Zeremonie hat ja auch einen Sinn, das heißt nicht nur zu zeigen, es geht, sondern die werden auch in vier Reihen und dann wird Lichtenergie strömt in den Menschen hinein und die werden dann durch die 108 Speere in alle Richtungen ausgestrahlt und so ist das auch ein Lichtritual und ein Heilritual. Trotzdem machen wir das hier bei Yoga Vidya nicht, um etwaige Fragen dort vorzubeugen. Der Swami Vishnu hatte dort sicherlich auch noch besondere Kräfte, um dort sicherzustellen, dass da nichts schief geht. Denn es gibt auch Fälle, wo berichtet werden, wo dann auch irgendwas schief geht. Und das ist dann nicht sehr gut. Okay, also durch Mantras, durch Musik, durch Klang, durch Tanz können außergewöhnliche Fähigkeiten erreicht werden. Das nächste durch Tapas. Tapas, Askese, Selbstzucht. Tapas hat ja so viele Bedeutungen, in dem Fall heißt es intensive spirituelle Praktiken, wie auch durch Askese. Wenn jemand von euch mal probiert hat, 6 Wochen zu fasten, das ist ja die maximale Zeit, wie man fasten kann, das führt in außergewöhnliche Bewusstseinszustände oder kann dort hineinführen. Oder es gibt Menschen, die den sogenannten Lichtnahrungsprozess durchgemacht haben, wo man sogar verzichtet auf Trinken, eine höchst gefährliche Sache. Ich kenne eine Reihe von Menschen, die sich dafür dauerhaft die Nieren ruiniert haben und dauerhaft ihren Darm und Verdauungen ruiniert haben und seitdem nicht mehr normal essen können. Denn letztlich alle fangen wieder an zu essen. Mir ist keiner bekannt, der nach dem Lichtnahrungsprozess dauerhaft nicht gegessen hätte, selbst die Jasmohin, die das ja groß propagiert, die isst ganz normal, mindestens zum einen isst sie öffentlich auch Schokolade und trinkt Tee mit viel Zucker drin und es gibt so einen Bericht von einem australischen Journalist, der dort irgendwo so eine Art Geheimüberwachung ihres Hauses in Australien gemacht hat und festgestellt hat, dass da abends oder nachts dann Esssachen antransportiert wurden. Jedenfalls, aber trotzdem, ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die diesen Lichtnahrungsprozess durchgemacht haben und beschrieben haben, wie sie dann Engelswesen gesehen haben und Lichtenergie, wie das Normalbewusstsein verschwunden sei, wie sie Dinge verstanden hätten und so weiter. Also auch eine gefährliche bis lebensgefährliche Sache, die aber in außergewöhnliche Erfahrungen führen kann. Oder in der christlichen Tradition gibt es ja auch die Geißler und die alle möglichen Sachen machen, um den Körper zu Schmerzen zuzufügen. Da gibt es auch gewisse physiologische Erklärungen. Ab einem gewissen Schmerzintensität, wenn es nicht langsam, sondern plötzlich ist, dann werden so viele Dopamine, insbesondere Endorphine, viel mehr ausgeschüttet. Und dann bringt der Körper sich selbst in Drogen hinein. Und dann bekommt man auch Zugang zu anderen Bewusstseinsebenen. Auch nicht etwas, was wir im Yoga machen, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. Aber die Menschen machen das nicht nur, weil sie verrückt sind, sondern die machen das, weil es eben die Fähigkeit entwickelt, andere Bewusstseinsebenen zu erlangen. Und Siddhi im weiteren Sinne ist eben nicht nur, dass man eine Uhr verändern kann, sondern eben auch im Sinne von bestimmtem Tapas. Gut, dann nennt er als nächstes noch Samadhi, das heißt durch den überbewussten Zustand an sich, also durch geistige Kontrolle. Also man kann jemand, der Zugang hat zum Überbewusstsein, der und das willkürlich hervorrufen kann, also wann immer er es will, kann auch Siddhis im Alltag manifestieren. Und der Patanjali hatte ja gerade im dritten Kapitel sehr viel beschrieben, wie man über Anwendung von Samadhi als Teil von Samyama dort außergewöhnliche Bewusstseinszustände hervorrufen kann und dann natürlich auch außergewöhnliche Fähigkeiten hervorrufen kann. Und hier sagt eben Patanjali, es gibt auch andere Weisen. Gut, dieser Vers, jetzt kann man sagen, was fängt man jetzt damit an? Also zum einen, Patanjali sagt im ersten Kapitel, dass Hindernisse überwunden werden, wenn die höheren Sinne aktiv werden. Kann sagen, wenn es einem mal gelingt, eine parapsychologische Erfahrung irgendwo zu machen, die keine normale physikalisch-chemische Erklärung hat, das ist schon eine große Hilfe, dass man langfristig ein Vertrauen hat. Und bin durchaus auf eine gewisse Weise dankbar, dass ich bei diesen Kavadi-Zeremonien zweimal dabei war, dass ich einmal diese Feuerlaufzeremonie selbst gemacht habe, gut, und auch andere parapsychologische Erfahrungen dort gemacht hatte. Aber es ist nicht etwas, was langfristig letztlich das ist, worum es beim spirituellen Weg geht. Aber es hilft einem, gerade dann, wenn man sich dann intensiver mit Hirnphysiologie beschäftigt und Darwin'sche Evolutionsbiologie und es dann öfter so aussieht, als ob doch die moderne Physiologie und Evolutionsbiologie letztlich alles irgendwo erklären kann. Und wo bleibt dann noch Raum für Gott? Wo bleibt noch Raum dafür für Leben nach dem Tod? Wo bleibt Raum für Reinkarnation? Aber wenn man zum Beispiel mal in einer tiefen Entspannung oder Meditation die Erfahrung einer Astralreise gemacht hat, seinen physischen Körper verlassen hat und vielleicht sogar dann durch die Wand in den Nachbarraum gegangen ist und dann von oben gesehen hat, was im Nachbarraum gewesen ist und danach der Meditation oder der tiefen Entspannung überprüft hat, was da drin ist und man dann also in der tiefen Entspannung oder Meditation etwas gesehen hat, was man nicht hätte sehen können, dann weiß man, egal wie die moderne Hirnphysiologie versucht, ja, all das wegzuinterpretieren als ein Abfeuern von irgendwelchen Aktionspotenzialen im Hirn und als irgendwelche Botenstoffe und sonst etwas, man hat es selbst erlebt. Letztlich, man muss es auch nicht alles selbst erleben, wenn man mal darüber liest und irgendwo merkt, ja, da gibt es gute Gründe anzunehmen, dass der nicht nur einfach lügt und betrügt, dann weiß man auch, ja, da gibt es mehr als die Physiologie erklären kann. Das ist also eine Weise. Natürlich auch im weiteren Sinn ist Siddhi auch jeder veränderte Bewusstseinszustand und auch da kann es hilfreich sein, diesen auch mal zu haben. Und Übrigens eine einfache Weise, jemand, der nie Kaffee trinkt und dann mal so 2-3 Tassen Kaffee hintereinander trinkt, das ist noch eine harmlose Weise, Bewusstseinsveränderung zu haben. Die jetzt nicht gefährlich ist. Wenn dieses... Also Drogen dagegen sind gefährlich, da muss man aufpassen. Und die Drogen sind mit der Hatha-Yoga-Praxis, insbesondere mit intensiver Hatha-Yoga-Praxis, nicht kompatibel, dann führt es zu allen möglichen Schwierigkeiten. Was euch jetzt nicht dazu verleiten sollte, auf Hatha-Yoga zu verzichten, sondern was euch dazu verleiten sollte, auf Drogen zu verzichten. Gut, aber mit Mantra kann man auch mal intensiver Mantras wiederholen, auch mal länger. Und es gibt ja auch diese eher ekstatischen Mantras, muss jetzt nicht gleich in ganz besondere Siddhis führen, aber viele von euch kennen das, sei es, dass ihr mal im Musikfestival hier wart, sei es mal im Samstagabendsatzang, sei es mal in dem, wir haben ja auch an Silvester, haben wir auch diese parallel zu, haben wir zum einen Puja, Homa und auf diese Weise, also ein Ritual, das gehört dazu, aber wir haben dann auch parallel irgendwo so partyartiges Singen von Mantras im Ananda-Raum oder auch, man kann auch innerhalb eines Rituals wie einer Puja oder einer Homa auch Zugang finden zu anderen Bewusstseinsebenen. Gut, oder intensives Tapas, Askese, sei es, dass man mal eine längere Zeit fastet, sei es, dass man mal intensive Pranayama übt und dabei durch Himmel und Hölle durchgeht, sei es, dass man mal eine intensivere Zeit Meditation übt. Und jetzt bei Tapas ist dann tatsächlich, man muss über diesen Moment weitergehen, wo man keine Lust mehr hat, wo man denkt, was soll das Ganze, wo man einschläft, wo man sagt und so weiter. Und da muss man durchgehen und drüber hinausgehen. Versuchen wir dann ja auch, die ganze Sache sanfter zu machen, denn die Menge an Aspiranten, die bereit sind, durch Himmel und Hölle durchzugehen, und wird geringer. Aber eigentlich, wenn man diesen Aspekt des Tapas, außergewöhnliche Bewusstseinsebenen, erreichen will, muss man dort bereit sein, auch durch sowas durchzugehen. Aber die genialste Technik, um außergewöhnliche Bewusstseinsebenen zu haben, ist einfach regelmäßig den spirituellen Weg zu gehen. Dauert dann vielleicht länger, bis irgendwann die Meditation in Samadhi geht. Und in Samadhi dann manifestieren sich alle verschiedenen außergewöhnlichen Kräfte, wenn man sie manifestieren will. Zu Samadhi übrigens. Letztlich, Samadhi steht jetzt auch für Samyama. Also Samyama geht natürlich auch, ohne dass man jetzt sitzt. Also zum Beispiel angenommen, ihr steht vor einem Baum und ihr spürt mit eurem ganzen Herzen den Baum. Plötzlich ist dort eine besondere Erfahrung, eine besondere, dann versteht man plötzlich einiges. Oder die ganze Vibhuti, Erfahrungen, die Patanjali im dritten Kapitel beschreibt, sind nicht nur vorbehalten, dass man sich ruhig hinsetzt, sondern im Grunde genommen dieses ganze Samyama, bewusstes Konzentrieren auf etwas und auf jemanden, führt zum Verständnis und letztlich auch zu Wissen und auch zu Jaya, also zur Meisterschaft. Auch etwas, wenn man einen Menschen verstehen will, kann man sich ganz auf ihn konzentrieren. Und dann ist auch eine Fähigkeit, bisher man mit einem Menschen nur Konflikt hatte und plötzlich funktioniert es besser, ist auch eine große Siddhi, die man hat. Und das kann eben auch gelingen, indem man sich auf den anderen konzentriert. Bevor ich jetzt aber zu viel ins dritte Kapitel abschweife, das alles ist Thema des dritten Kapitels, gehe ich jetzt ins den zweiten Vers. Die Umwandlungen der Existenzformen kommen vom Fließen der Prakriti her. Der Vers kann man auf verschiedene Weisen beschreiben, interpretieren. Zum einen kann man ihn interpretieren als Fortsetzung des ersten Verses, wo man sagen würde, letztlich alle außergewöhnlichen Fähigkeiten sind auch irgendwo natürlich zu erklären. Sie sind nicht wirklich übernatürlich. Im Deutschen nennt man es übernatürlich dann, wenn die Physik keine Erklärung dazu hat. Aber hier kann man so interpretieren, ja, auch außergewöhnliche Fähigkeiten beruhen auf Gesetzmäßigkeiten der Prakriti, der Natur. Und letztlich sind Gedanken auch Kräfte und letztlich sind sie irgendwo auch erklärbar. Sodass man zum einen sagen könnte, in diesem Sinne, Siddhis sind ja auch außergewöhnliche Bewusstseinsebenen. Wenn man die jetzt teilweise heute erklären kann über Hirnchemie, dann sagt ja Patanjali vorher, die haben auch natürliche Erklärungen. Oder wenn sie erklärbar sind über morphogenetische Felder oder wenn man irgendwann feststellt, dass Gedanken auch irgendwelche Kräfte sind, die Teil des elektromagnetischen Spektrums sind, dann würde das Patanjali nicht widersprechen. Er sagt, letztlich Siddhis sind keine Wunder, sondern sind eben beruhen auf Naturgesetzen, auch wenn man noch nicht alle Naturgesetze kennt. Nächster Vers. Eine sichtbare, vom Menschen hervorgerufene Ursache bewirkt nicht die Vorgänge in der Natur, sondern sie beseitigt nur wie ein Bauer die Hindernisse. Der Bauer räumt Steine beiseite, um Wasser aus einem Bewässerungskanal auf sein Feld fließen zu lassen. Das ist auch so ein Vers für Demut und zur Vorbeugung gegen zu dickes Ego, das man hat. Wo man zum Beispiel denkt, ja, ich kann jemanden heilen, nachdem man zum Beispiel hat für jemanden Om Trayambakam gesungen, hat eine Hand aufgelegt und dann ist Heilung manifestiert. Oder viele von euch sind Yogalehrer und es ist euch vielleicht schon passiert, dass jemand zu Anfang der Yogastunde irgendetwas euch gesagt hat und dann denkt er während der Yogastunde vielleicht, dass Om Trayambakam schickt ein bisschen Energie und dann sagt ein Teilnehmer nachher, oh, die Schmerz ist weg. Und der gleiche Mensch hat schon vorher die gleichen Übungen gemacht. Also es war nicht eine außergewöhnliche Übung. Und es ist geschehen. Aber ihr wisst auch, als Yogalehrer geschieht es jedes Mal bei jeder Krankheit, die euch ein Teilnehmer sagt. Nein, die sogenannten Wunderheilungen kann man nicht vorhersagen. Man kann nicht sagen, dass man nur dreimal Om Trayambakam sagt und jede Krankheit ist geheilt und dass man Shivananda bittet oder dem Lichtenergie schickt und jede Krankheit wird geheilt. So ist es nicht. Und auch parapsychologische Phänomene sind selten unter kontrollierten Versuchsbedingungen nachzuvollziehen. Das, was es ein bisschen schwierig macht, das in Laboren zu machen. Denn es ist oft nicht der Mensch selbst, der es macht, sondern, was er hier sagt, man beseitigt Hindernisse, dass es geschehen kann. Auch im Fall von Swami Vishnu war es jetzt nicht so, dass jeder Schüler zu ihm kommen konnte und Swami Vishnu hat Om Trayambakam gesagt und der Schüler wurde geheilt. Sondern es gibt Fälle und die meisten Schüler von Swami Vishnu können irgendwas in irgendeinem Kontext dort berichten. Aber jeder hat auch gesehen, dass es Schüler gab von Swami Vishnu, die Krankheiten hatten und da konnte Swami Vishnu wenig mitmachen. Außer Menschen ein Verständnis dafür geben. Aber Wunderheilungen gibt es auch. Was er hier eben beschreibt, ist zunächst mal die Analogie des indischen Bewässerungskanals. Dort in Indien gibt es schon seit Jahrtausenden ein ausgefeiltes Bewässerungssystem. Da wird von Ganges und von Yamuna und gut, in Indusgebiet gehörte früher auch zu Indien, wurden eben Teile abgeleitet und die wurden dann in Bewässerungskanäle gebracht. Die Bewässerungskanäle haben also Wasser gehabt, das höher ist als die Reisfelder. Und dann muss man nur einen Stein wegnehmen und dann fließt Wasser auf das Feld. Und jetzt, wenn der Bauer jetzt das Feld wässert, dann bewässert er es nicht selbst, sondern er beseitigt ein Hindernis, das bisher verhindert, dass das Wasser fließen kann. Und so ähnlich, was im Karma angelegt ist, das kann dort fließen. Und manchmal gibt es dort eben einen Stein, der es verhindert und dann fließt eben diese Kraft. Und so ist das in vielerlei Hinsicht. Wenn wir Menschen helfen, dann helfen wir nicht wirklich Menschen, sondern wir beseitigen Hindernisse, die vielleicht davon abhält, dass diese hilfende Energie fließen kann. Oder auch Heilung, auch jeder Arzt weiß das. Kein Arzt kann einen Patient heilen. Auch ein Arzt kann nur Hindernisse beseitigen, dass der Patient sich selbst heilt. Es gibt ja die berühmte Sprichworte, Operation gelungen, Patient tot. Wenn die Operation mag gelingen, aber wenn das Heilsystem des Patienten das nicht annimmt, dann nutzt es nichts. Man kann ein Organ transplantieren, wenn der Körper es nicht annimmt, dann gelingt es nicht. Man kann ein Antibiotikum geben, im schlimmsten Fall gibt es eine allergische Reaktion und der Patient stirbt wegen dem Antibiotikum und so weiter. Also man kann nur Hindernisse beseitigen, dass die natürliche Energie fließt. Und das gilt für jede Art von Heilung, das gilt jedes Mal, wenn man einem Menschen helfen will, das gilt, wenn man Gutes in der Welt bewirken will und so weiter. Und letztlich, wir bewirken nichts, auf gewisser Weise sind wir Instrument in den Händen, entweder von Prakriti oder von Gott, je nachdem, wie wir es sehen will. Und durch uns wird scheinbar etwas bewirkt, nämlich ein Hindernis weggenommen und dann fließt die Energie von selbst. Und das soll auch heißen, wann auch immer wir etwas tun, sollten wir dabei demütig sein. Demütig in zweierlei Hinsicht. Die erste Hinsicht ist im Sinne von, wir sollten uns nichts darauf einbilden, wenn wir irgendwas gemacht haben und Großartiges wurde bewirkt. Wir können demütig sein, sagen letztlich, die Kraft der Prakriti ist geflossen oder die Kraft Gottes ist geflossen und Gott hat durch mich nur ein kleines Hindernis aus dem Weg geräumt, dass es fließen konnte. Wie auch die Frustration, die man ja auch hat, wenn man Gutes bewirken will. Denn manchmal will man was Gutes bewirken, man hat tolle Ideen, man wüsste, wie es geht und es klappt nicht. Man will einem Menschen helfen und anstatt dass er das umsetzt, was man ihm sagt, schimpft er mit einem. Kennt ihr das? Oder noch schlimmer, man will einem Menschen helfen, er setzt es um und es hilft ihm nicht. Das ist am frustrierendsten. Oder man hat mit mehreren Menschen was vereinbart und zusammen will man etwas Großartiges bewirken und es fängt alles so an und dann streiten die sich ganz überflüssigerweise und im Zug des Streites wird die gute Sache vergessen und nachher ist man vom Scherbenhaufen. Und man fragt sich, warum habe ich mir das angetan? Dann versucht man neue zu gewinnen, Menschen zu überzeugen. Es gibt vermutlich, gut, zum Mensch gehört immer Streit dazu und wenn Menschen idealistisch sind, dann werden zum Teil noch mit größerer Vehemenz ausgefochten. Und dann ist einfach, ja, es soll halt irgendwie nicht sein, die Prakriti fließt halt nicht. Und dann ist ein Zeichen, man sollte halt etwas anderes sein. Oder man bemüht sich irgendwo selbst zu engagieren und wo auch immer kommt man auf Widerstände. Man probiert hier und man wird geschimpft, man geht dorthin und wird geschimpft, man macht das und es klappt nicht. Ja. Vielleicht will die Prakriti einen woanders hinfließen lassen. Aber hier gibt es dann auch wieder die zwei Fragen. Soll man, wenn es schwierig wird, weitermachen oder soll man, wenn es schwierig wird, aufhören? Was ist die Antwort? Manche gucken mich jetzt mit großen Augen an. Die Antwort heißt einfach, es kommt darauf an. Ja. Man weiß es nicht. Letztlich muss man hier, normalerweise, wenn man irgendwo sich für was Gutes entschlossen hat, ist erstmal gut, mehreres zu probieren. Und dann gilt auch, aber nicht nur mit der gleichen, auf die gleiche Sache wieder probieren. Also wenn man mit dem Kopf nicht durch die Wand kommt, dann nicht noch zusätzlich mehr Anlauf nehmen und mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn das nichts nutzt, dann noch mehr Anlauf nehmen. Gibt dann irgendwann eine Gehirnerschütterung oder einen Schädelbruch. Sondern wenn es auf die eine Weise nicht funktioniert, kann man schauen, ob vielleicht doch die eine Weise ein bisschen intensiver. Wenn das nicht geht, kann man überlegen, könnte ich es anders machen, zurücktreten, gibt es irgendwo eine Tür, durch die man hindurchgehen kann. Und wenn man feststellt, aber der Raum ist gänzlich verschlossen, man kommt nicht rein, dann ist es vielleicht doch nicht der richtige Raum, in den man in diesem Moment gehen soll. Also normalerweise, wenn man irgendwo sich für etwas entschlossen hat, eine innere Überzeugung hat, probiert man es einigermaßen, man probiert einige Male, man probiert es auf verschiedene Weisen, man bittet andere um Ratschläge, man schaut neue Ideen und wenn es nicht geht, sagt man halt, okay, dieses Wasser will auf dieses Feld, auf diese Weise nicht fließen. Und dann lässt man los und sagt, oh Gott, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Gilt sogar im Umgang mit sich selbst. Auch Prakriti ist ja nicht nur die äußere Natur, Prakriti ist auch die innere Natur. Gerade Krishna in der Bhagavad Gita spricht immer wieder, dass man seiner Natur gemäß leben soll, seine Prakriti, Svarupa, Svabhava. Auch bei sich selbst wird man feststellen, man hat auch nur beschränkte Fähigkeiten, mit sich selbst umzugehen. Also natürlich, Übung macht den Meister, Übung macht die Meisterin. Aber jemand Unmusikalisches wird kaum zum Beethoven werden und auch nicht zum Mozart. Aber wir wissen auch nicht, was in uns steckt. Also viele Menschen beschränken auch das, was in ihnen steckt. Man hat so viele Fähigkeiten und Möglichkeiten und manchmal kann man auch schauen, was steckt noch in mir drin, was könnte ich machen. Und dann probiert man es und dann schaut man, was an Prakriti aus einem heraus fließt. Die ideale Beschäftigung ist da, wo es zwischendurch auch aus einem rausfließt. Aber damit das fließen kann, muss man auch manchmal was tun, damit die Hindernisse dort rauskommen. Manchmal muss man dann Dinge tun, die man nicht mag. Manchmal muss man sich selbst überwinden. Manchmal muss man sich selbst disziplinieren. Aber natürlich, wenn das Leben nur Überwindung und Selbstdisziplinierung ist, ist auch nicht schön. Zwischendurch muss man schauen, was muss man machen, damit es aus einem heraus fließt, damit es strömt. Aber man muss auch etwas tun, damit die Hindernisse beseitigt werden, damit es fließt. Und auch das im Umgang mit sich selbst ist auch eine Weise der Hindernisbeseitigung, aber auch des geschickten Umgangs mit sich selbst. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de.